Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein heutiger Gast sagte mir, oh Mann, das ist so traurig, dass man auf manchen Plattformen viel Ragebait braucht, damit die Leute viel klicken. Wir bezogen uns natürlich auf TikTok und wie es zu diesem Vorgespräch kommt, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge, um mal hier direkt so einen Hook vorne an die Folge ranzubauen. Und ich begrüße Clemens Pfeiffer. Hallo Clemens.
Hi Marc, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Du kommst über den Cutter, der diese Podcast-Folgen hier immer cuttet. Das kann man vielleicht auch mal kurz public erzählen. Das ist ganz nett. Ihr kennt euch von der Uni Düsseldorf. Und Jan, liebe Grüße, du hörst das dann hier ja, wenn du das hier wieder cuttest, hat gesagt, pass mal auf, ich kenne da wen. Der macht spannende Sachen und der sucht gerade Nachwuchs, beziehungsweise andersrum, der hat gerade eine coole Position offen. Aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Ein kleines bisschen werden die Zuhörenden schon im Titel dieser Podcast-Folge natürlich gesehen haben. Aber trotzdem, stell dich doch mal kurz vor, wo und wann hast du Jura studiert, sodass du sozusagen hier sitzen darfst.
Ja, ich bin Clemens. Ich habe Jura studiert ab 2015, dann in Regelstudienzeit durchgezogen und habe noch 3 Jahre am Lehrstuhl verbracht danach und ein bisschen was anderes gemacht. Und ja, jetzt bin ich hier. Schon 10 Jahre her, krass, 11.
Und was machst du jetzt?
Jetzt bin ich, ja, je nachdem, wer fragt, ich sage eigentlich immer, ich bin TikToker, aber wenn jemand Seriöses fragt, dann bin ich Journalist. Ist ja auch was ganz okay. Seriöses, was wir machen, auch wenn es nicht so aussieht.
Das müssen wir vielleicht einmal sagen, weil du bei einer Produktionsfirma arbeitest, die für das ZDF und genauer für Funk tätig ist, ne?
Genau, wir sind bei Funk, dem Jugendprogramm von den öffentlich-rechtlichen Sendern, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt. Zielgruppe sind von Funk generell so 14- bis 29-Jährige. Wir richten uns an so 16- bis 20-Jährige, würde ich sagen.
Das, was in einem Boomerland halt Jugendprogramm ist, ne? 16 bis 29.
Ja, ja, deswegen, bis 29. Die Ziele sind dann schon oft früher, weil natürlich wächst das Publikum mit und man möchte jetzt nicht ein Format starten direkt für 29-Jährige und dann passt das
ja,
nicht
klar.
Rein. Ja. Das ist auch so ein Ding vielleicht vorweg, wofür Funk dann manchmal Kritik bekommt. Hey, warum macht ihr nicht Content auch für ältere Leute? Ich finde es ja auch interessant und so. Aber das ist ja ganz bewusst gewählt. Funk bekommt ja 0,5% vom Rundfunkbeitrag, so in Größenordnung, nicht viel. Und das ist dann Geld, was endlich mal dafür da ist, bei jungen Leuten anzukommen. Und dann soll es natürlich da auch ankommen. Deswegen ist es unser allerhöchstes Ziel eigentlich immer, irgendwie junge Leute zu erreichen.
Und du machst da natürlich keinen Beauty-Content, sonst wärst du nicht hier im Podcast, sondern du machst da irgendwas mit Recht.
Ja, Jura, die Juristen heißen wir, der Kanal. Wir haben viele Brainstorming-Sessions gehabt und eine lange Liste von Namensideen gehabt. Und dann sind wir nach Stunden bei die Juristen gelandet, ganz kreativ.
Stumpfes Trumpf.
Ja.
Das war hier auch so, irgendwas mit Recht sollte mal Paragraphenköpfe heißen.
Cool.
Auf ganz viele Arten und Weisen schwierig mit Ö und Domainnamen und Tralala und Nerdic. Und dann irgendwann hieß es einfach auch stumpf irgendwas mit Recht.
Ja, mein heimlicher Favorit war eigentlich Recht regelt für uns.
Ah, okay.
Weil so Teil der Mission ist auch zu zeigen, dass man mit Jura was machen kann. Dass es nicht einfach nur so ist, was darfst du nicht, sondern dass es dir auch zeigt, was du für Rechte hast und dass es dir auch Sachen ermöglichen kann. Und das ist immer so das Allerschönste, wenn ich dann mal ein Video mache und irgendwas erkläre. Neulich hatte ich das mal, ich habe erzählt, nach dem Abi hast du das Recht, in deine Klausuren reinzuschauen. Das handhaben einige Schulen auch schon so. Manche wissen das nicht so richtig und dann hat das Video jemand gesehen, ist zur Schule hingegangen und hat sein Recht durchgesetzt. Und jetzt konnte er da reingucken und fand es total interessant und hat sich dann bei uns gemeldet. Hey, cool, danke fürs Zeigen. Und sowas ist halt mega cool.
Ich wollte gerade sagen, was du mit Recht machen kannst, das machen wir hier ja auch, aber anders.
Ja.
Wie bist du denn da hingekommen, sag mal? Ich vermute auf Umwegen.
Ja, das ist, finde ich irgendwie krass immer bei diesen interessanten Positionen. Das ist immer Zufall und ich finde es so unbefriedigend, dann drüber zu erzählen, weil wenn dann andere Leute auch Bock drauf haben, können sie es nicht machen, weil man halt diesen
vielleicht ja schon.
Zufall braucht. Und das ist heute anders, ja. Bei mir war es so, vor 3 Jahren hat Funk einfach entschieden, also da habe ich es mitbekommen jedenfalls, das wurde vorher entschieden, wir möchten ein juristisches Format starten, so aus dem Nichts. Und da haben die bei der Hostsuche einfach überlegt, wer macht das, ein paar Leute angeschrieben, nicht so richtig was gefunden und dann haben die irgendwann öffentlich gecastet.
Und dann bist du zu so einem Casting gegangen?
Ja. Also erstmal habe ich ein Bewerbungsvideo hingeschickt.
Ja.
Erstmal haben mir sehr viele Leute diese Story mit dem Aufruf zu mir geschickt, weil die meinten, Clemens, das ist doch genau das Richtige für dich.
Wie kamen die denn da drauf?
Dass es das Richtige für mich ist?
Ja.
Ich habe so immer schon so ein bisschen kreativeren Weg an Dinge gehabt und so. Ich habe mein ganzes Studium irgendwie damit finanziert, dass ich Videos hinter der Kamera gemacht habe und so ein bisschen Freelancer-Medien-Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe auch unterrichtet an der Uni, Jura für Nichttouristen zum Beispiel, habe ich gemacht. Und es kam cool an und ich hatte Spaß dran. Also irgendwie, ja, ich wollte schon immer zeigen, dass man was machen kann mit seinem Recht. Und ich habe auch schon früh so kleine Prozesse geführt, so. Wenn ich irgendwo mal eine größere Ungerechtigkeit gesehen habe oder eine kleinere, dann habe ich einfach mal getestet, was passiert, wenn man sie einfach mal durchsetzt.
Wie hieß denn nochmal hier dieser geile Typ, der diese Tickets die ganze Zeit verteilt hat?
Nein, der Anzeigenhauptmeister.
Der Anzeigenhauptmeister, an den musste ich gerade denken, aber so hast du das hoffentlich nicht
gemacht.
Das
ist blöd, von dem distanziere ich mich. Ja, also uns unterscheidet eine Sache, dass ich, also zumindest ich versuche es zumindest zu sehen, wann etwas Sinn ergibt und was nicht und wann ist etwas wirklich ein Problem. Also ich kann sehr gerne 5 gerade da sein lassen und ich habe auch wirklich gar kein Problem damit, mal das Recht stecken zu lassen. Gerade auch, was jetzt meinen Vermieter angeht zum Beispiel. Ich habe den öffentlichkeitswirksam verklagt, mal vor einem Jahr oder so.
Keine Privatperson, nehme ich an.
Nee, ist ein Großkonzern, einer der größten Deutschlands. Und die in den Nebenkosten waren immer so merkwürdige Positionen für Gartenpflege und wir haben keinen Garten. Das fand ich schon komisch. Aber da dachte ich mir auch, hey, okay, wir haben uns auf die Gesamtmiete geeinigt. Ich fand den Preis okay, alles fair. Da mache ich jetzt keinen Stress. Fand ich okay. Auch wenn das auf dem Papier falsch ist. Aber dann hat der halt irgendwann angefangen, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, die Miete auszuquetschen und sowas. Und dann dachte ich irgendwann, nee, komm, wenn du alle Mittel benutzt, dann zeige ich dir auch mal, was ich so kann. Ja. Und dann bin ich raus. Aber an sich fände ich es irgendwie, also ich träume eigentlich von einer Welt, wo wir Juristen gar nicht brauchen. Deswegen, ich möchte unseren Berufsstand abschaffen, sorry. Also zumindest dahin zielen, deswegen ist auch das Motto von unserem Kanal, wir haben Jura studiert, damit du es nicht musst, eben um halt diese unnötigen Sachen irgendwie so ein bisschen zu vermeiden. Vielleicht kann man ein bisschen Frieden schaffen und einfach, ich denke mir auch so, ich habe die romantische Vorstellung, wenn alle Leute darüber informiert sind, was richtig ist und was nicht, dann gibt es nicht mehr so viele Leute oder Unternehmen, die das bewusst ausnutzen, um auf Kosten der anderen da den Extragewinn zu machen.
Das Pendant zu euch sind ja so ein bisschen, in den USA heißen die manchmal Ambulance Chaser, die Anwälte, die so, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, für 50 Euro bei Datenschutzverstößen oder auch 200, dann Werbung schalten und Menschen das abkaufen, weil die sozusagen wollen, dass es viel Zwietracht in der Gesellschaft gibt, weil man damit ja auch noch ein bisschen was verdienen kann. Aber das habe ich ja jetzt gesagt. Insofern gibt es verschiedene, liebe Grüße, bitte mal schreiben. Gibt es verschiedene Methoden, natürlich dieses Ziel zu erreichen. Okay, jetzt haben wir verstanden, wie du da hingekommen bist. Jetzt beschreib doch unseren Zuhörenden nochmal so ein bisschen genauer, was du da eigentlich machst. Also du machst irgendwie die Juristen, irgendwas mit so Jura-Content auf Social Media für Funk. Aber was genau so hands-on?
Ja, wir haben erstmal dieses Format überhaupt entwickelt aus dem Nichts und konnten da unsere eigenen Ideen einbringen und so, was möchten wir gerne vermitteln. Und das Coole daran ist, wir haben uns komplett freie, sehr, sehr lose Grenzen gegeben. Jedes Video muss irgendwas Rechtliches erklären für junge Leute. Das muss für junge Leute hauptsächlich interessant sein und muss natürlich perfekt sauber recherchiert sein und sowas. Die ganzen öffentlich-rechtlichen Werte müssen passen. Aber innerhalb dessen sind wir super frei in der Themenwahl. Das ist so cool. Ich warte immer noch darauf, dass irgendwie die Regierung anruft und sagt, was wir zu erzählen haben, wie es uns die Kommentare immer prophezeien. Wir haben wirklich echt freie Hand in diesen Grenzen und das ist super cool. Und dann schaue ich einfach durchs Leben, wo begegnen mir Themenideen. Manchmal sind es Freunde, die mir was zeigen. Manchmal sitze ich einfach nur bei der verspäteten Bahn und frage mich, habe ich überhaupt mit dem Deutschlandticket Rechte da? Jetzt bei der verspäteten Bahn. Und dann schlage ich das Thema vor in der Redaktionssitzung und wir überlegen uns, ist das wirklich für Nichtjuristen auch interessant? Weil manchmal komme ich mit sowas Nerdigem und dann muss man mich einbremsen. Nee, Clemens, es juckt jetzt wirklich niemanden. Und wir überlegen uns, kann daraus potenziell ein viraler Hit werden oder nicht? Und wenn ja, dann setze ich mich heran an die Recherche und gucke das genauer nach, schreibe da mein Skript und das geht dann auch wieder ein paar Feedbackschleifen durch und dann wird es halt gedreht.
Warum, mal kritisch gefragt, muss es das Potenzial haben, ein viraler Hit sein zu können, wenn es doch sonst vielleicht auch wichtig wäre?
Guter Punkt, ja. Am Ende bringt es ja nur was, wenn Leute es auch sehen. Es wäre natürlich verschwendete Liebesmühe, wenn man den allerbesten Content macht, aber niemand den gucken kann. Deswegen ist schon das Ziel, viele Leute zu erreichen. Und es ist auch ein grober Richtwert. Also es ist einer von, wir werden auch daran gemessen, wie viele Leute wir erreichen. Das ist eins von verschiedenen Zielen, dass wir gute Reichweite erzielen. Aber wir entscheiden uns auch bewusst für Themen, die dann mal nicht ganz in diese Ziele passen, wenn wir sie für gesellschaftlich relevant halten. Also wenn wir denken, dazu muss jetzt der öffentliche Rundfunk was sagen, weil sonst keiner das macht und hier können wir einen Mehrwert bieten, dann ist uns das auch mal egal und dann probieren wir es mal und hoffen dann auch Leute zu erreichen. Aber ansonsten kann man vieles auch damit richten, wie man es erzählt. Also mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie, ich wollte mal was dazu machen, welche Rechte du hast, wenn deine Kreditkarte geklaut wird und jemand damit shoppen geht mit dieser kontaktlosen Funktion. Und ich habe geguckt, was gibt's dazu für Videos? Da gab's ja schon so irgendwas von der Bank mit 1000 Views. Und ich wollte es dann anders erzählen. Und in meinem Video, was ich dazu gemacht habe, sieht es dann erstmal so aus, als ob ich die Karte klaue bei jemandem am Bahnhof. Also erstes Ding, was man sieht, ich ziehe eine Kreditkarte aus einer fremden Tasche. Mega, sind alle Leute dran geblieben. Was passiert jetzt? Und ich habe dann gesagt, wie viel Geld kann ich eigentlich mit so einer Karte ausgeben? So ein Selbstexperiment. Und dann habe ich halt getestet, wie oft kann man kontaktlos zahlen, bis es aufhört und bis er dann doch mal die PIN fragt. Und nebenbei habe ich dann erklärt, was du eigentlich machen kannst, wenn es dir passiert. Und so rum verpackt war es dann doch erfolgreich. Also deswegen ist es gar nicht mal was Schlechtes, dass man versucht, es irgendwie an viele Leute zu bringen. In dem Fall hat es funktioniert.
Und wie viel kann man abheben?
Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 100 Euro, sowas. Okay. Also 2x50 habe ich versucht und beim dritten Mal hat es dann nach der PIN gefragt. Aber es kann auch unterschiedlich sein, je nach Bank.
Ich würde vermuten, dass das, ohne es jetzt hier aus der Hüfte strafrechtlich geprüft zu haben, dieses Risiko nicht wert ist.
Nee. Das war auch meine eigene Karte. Muss ich zugeben.
Ja, ist schon klar. Wir wollen jetzt auch nicht die Schlagzeile produzieren. ZDF schickt Trickdieb an Bahnhof für Reportage. Also ausdrücklich nicht.
Nee, wir kriegen immer die Ansage, ihr dürft echt vieles machen, aber bitte keine Straftaten. Dann sind die Grenzen erreicht.
Okay, erzähl mal, was ihr noch so Lustiges gemacht habt da in der Funktion an Content und Videos.
Ja, wir machen ja viele, viele normale Erklärungsvideos, zum Beispiel erstes Mal Briefwahl, wie funktioniert das? So denkt man erstmal, ja gut, ist doch einfach, steht alles drin, war aber trotzdem super erfolgreich. Also anscheinend gab es da einen Bedarf dafür, das zu erklären. Haben wir gern gemacht, aber so am lustigsten finde ich natürlich immer die Stories, wenn man irgendwie was rausgefunden hat, was kein anderer gesehen hat. Das macht mir am meisten Spaß. Und ein schönes Beispiel fand ich mal, war eine TikTokerin, die hat bei eBay Kleinanzeigen einen Tisch gekauft, gebraucht einfach und wollte die mit der Bahn heimtransportieren. Und dann kam der Kontrolleur und meinte, ja, wo ist ihr Ticket? Hat sie ihr Ticket gezeigt. Aber wo ist das Ticket für den Tisch? Und dann meinte sie, wie für den Tisch brauche ich da? Ich brauche doch kein Ticket für den Tisch. Und dann dachte ich, kann das sein? Gibt's das wirklich? Und dann habe ich einfach diesen lokalen Verkehrsbetrieb gefragt, Pressestelle, hey, ich habe da gesehen, ihr braucht Tickets für den Tisch, stimmt das überhaupt? Und die meinten, ja, stimmt, braucht man. Kam mir komisch vor irgendwie. Ich wusste nicht, wo ist dann die Grenze? Weil für meinen Rucksack brauche ich ja kein extra Ticket. Und wenn der groß ist und so, wo ist die Grenze? Deswegen habe ich mal genauer gebuddelt, obwohl sie mir das so gesagt hat. Und in den AGB dann halt eine Klausel gefunden, die da relativ lokal einzigartig war, würde ich sagen. Da war das Kriterium, alles, was man selbst tragen kann, ist noch inklusive. Und im Video hat sie den Tisch aber zu zweit getragen. Okay, spricht jetzt nicht für sie, habe ich sie mal angerufen und gefragt, hey, könntest du den auch alleine tragen? In der AGB steht ja, können. Und hat sie mir ein Beweisvideo geschickt, ja, es geht, sie kann ihn alleine tragen. Und dann dachte ich, ja, Fall gelöst, sie braucht kein Ticket für den Tisch. Und das habe ich halt in ein Video verarbeitet und ich finde es eine schöne Geschichte. Das hat Spaß gemacht. Und da haben die Leute
was mitgenommen. Wie ist denn das ausgegangen? Hat der Verkehrsbetrieb gesagt, ist okay oder?
Der Kontrolleur vor Ort war da nett genug, ziehen lassen. Aber ich wollte es trotzdem geklärt haben für die Zukunft. Das war eine offene Frage in den Kommentaren.
Aber wenn alle nett waren, kannst du auch sagen, wo es war. Meine Vermutung ist, die einzige Stadt, in der Leute mit der Bahn umziehen, ist Berlin.
Wir haben auch gesagt, wo es war, aber ich habe es einfach nicht mehr im Kopf.
Ach, schade. Okay.
Müsst ihr dann nachgucken auf dem Kanal.
Ja, siehst du, so kriegt man die Handvoll Leute. Nein, es sind ein paar mehr hier. Dazu bei dir auch noch irgendwie reinzuschauen. Okay, und sag mal, weil wir haben das hier wenig im Podcast, aber vereinzelt. Wie gehst du irgendwie mit so Menschen um? Du hast es eben schon mal zwischen den Zeilen angedeutet, die auch einfach, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, die schon mal ein bisschen schwierig sind und einem viele wilde E-Mails schreiben. Ich glaube, das hat man immer, wenn man in die Öffentlichkeit geht, heutzutage leider. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man so im Öffentlich-Rechtlichen ist, noch mehr.
Ja, also ich glaube, es trifft andere Kanäle schlimmer als uns, weil wir auch nicht so persönlichen Content machen. Wir versuchen immer sehr objektiv und neutral zu sein natürlich. Es geht nicht um mich als Person in dem Content. Das macht es, glaube ich, leichter. Aber Also klar, wir haben Hater und sowas und dann gibt es auch mal Kommentare, aber ich finde, ich habe irgendwie kein Problem damit persönlich. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen, also ist es mir egal, aber ich möchte die Leute eher in den Arm nehmen, wenn ich dann so, wenn sich jemand die Mühe macht, böse über irgendeinen fremden Menschen zu schreiben und so richtig, so, jemand hat mal geschrieben, ich wette, du bist so ein besserwisserischer Saftsack und hast keine Freunde oder wenn dann auch solche Saftsäcke wie du, denke ich mir, komm.
Das ist ja auch süß.
Ja. Ja, oder so ein bisschen was Bedrohlicheres. Mein Kollege hatte mal eine Bundeswehruniform an für ein Video und es fand jemand gar nicht witzig und hat dann so gesagt, du ziehst jetzt diese Uniform aus, sonst ziehe ich sie dir aus. Habe ich auch überlegt, war das jetzt ein Annäherungsversuch oder ist er einfach nur sauer? Nee, also ich habe da kein Problem damit. Mich stört eigentlich viel mehr, wenn Leute inhaltlich Quatsch erzählen unter unseren Videos.
Okay.
Das passiert seit dem Vorschub von LLMs immer öfter, dass wir einen sehr überzeugend geschriebenen Kommentar bekommen, der dann sagt, dass das alles Quatsch ist, was wir erzählen, mit irgendwelchen Gerichtsurteilen, die es aber nicht gibt. Und
ach echt? Das dann machen sich Leute die Mühe, das da irgendwie einzugeben und zu sagen, schreib mir mal, warum der falsch liegt und dann kriegst du natürlich leider eine Antwort vom LLM. Ja.
Und das ist krass.
Das ist wild.
Weil sowas klingt dann überzeugend und dann bekommt das viele Likes und dann denken die Leute, ach stimmt, ja, hat der Klebes wieder Quatsch erzählt. Und in unsere Quellenapparat, den es unter jedem Video gibt, da schaut irgendwie keiner. Und das ist so mühsam, dagegen zu arbeiten, weil wir dann wieder wirklich alle Urteile durchgucken müssen, um zu widerlegen, was da so behauptet wird. Und das ist anstrengend. Ich möchte es auch immer schnell machen. Das ist so das einzige Stressige, finde ich, in den Kommentaren dann, wenn man da am Wochenende was fixen muss, bevor irgendwelche Leute das glauben.
Aber interessanter Aspekt von diesem ganzen KI-Halluzinationsthema und der da mit einhergehenden Diskussion, weil ich dieses Thema auch berufsbedingt immer sozusagen aus der Innensicht sehe. Was ist, wenn du als Anwalt oder jemand in deinem Team oder deiner Kanzlei ein nicht existentes Urteil zitiert, weil man da irgendwie nicht gut gearbeitet hat? So kriegt es ja nochmal wirklich eine gesellschaftliche und bis hin zu rechtsstaatliche Dimension, wenn da einfach aufgrund sozusagen des Intens der Person zwangsweise was Falsches bei rumkommt, weil wenn eure Ansicht ja sozusagen auch die einzig vernünftige ist und ich glaube damit auch die objektiv sozusagen richtige, dann wird ja zwangsweise eine Halluzination darunter stehen, weil ihr beschäftigt euch ja mit Themen, die juristisch verhältnismäßig einfach sind, wo man kaum juristisch anderer Ansicht sein kann sozusagen.
Ja, nicht zwingend, aber wenn, dann machen wir es auch kenntlich, aber ja, ist schon ein Problem. Aber an sich finde ich es eigentlich total cool, dass wir so viele Leute haben, die kritisch drunter gucken. Mhm. Weil das, also ein Video schauen dann zum Beispiel 100.000 Leute und da ist immer irgendein Nerd dabei, der uns überhaupt nicht mag und sich sehr gut in dem Thema auskennt. Und da möchte man meinen, oh, das wird jetzt anstrengend, aber ich finde es total super, weil wir dann diese Kontrollinstanz haben. Mhm. Weil der USP vom öffentlichen Rundfunk, für den wir alle so viel Geld zahlen müssen, ist einfach, dass man wenigstens eine Anlaufstelle hat, wo man sich drauf verlassen kann. Und deswegen habe ich so eine gefühlte Fehlertoleranz von null. Also auch wenn, also klar passieren Fehler überall und die werden auch intern gut bearbeitet, habe ich das Gefühl. Und man geht damit konstruktiv um. Aber nach außen will ich das einfach nicht. Also deswegen für mich meine persönliche Fehlertoleranz ist null, weil alles gefühlt immer direkt ein Skandal ist, wenn beim öffentlichen Rundfunk mal ein Fehler passiert ist. Und deswegen finde ich das so schön disziplinierend irgendwie, diese Leute zu haben, die genau drauf gucken und jedes kleine Ding versuchen falsch zu interpretieren, um dann einfach permanent wachsam zu sein und gute Arbeit zu machen. Also ich finde es cool.
Und sag mal, wie siehst du das so? Ihr seid ja auch auf TikTok ziemlich unterwegs. Wir haben ja schon eine recht, soll man sagen, aus gutem Grund eine Debatte gerade darüber, wie man mit Social Media umgehen soll. Diese ganze Dopaminausschüttungsthematik, Menschen werden super schnell süchtig. TikTok braucht irgendwie laut Anhörung im US-Kongress, glaube ich, 37 Minuten, um jemanden süchtig zu machen. Ich würde aus eigener Erfahrung sagen, es vielleicht sogar Tacken weniger, wenn ich mir das so in meinem Umfeld anschaue. Im Prinzip alle Menschen, die produktiv arbeiten, haben irgendwann gesagt, wir deinstallieren TikTok von unseren Handys und dann geht es auch wieder weg. Aber es ist schon in der Breite. Das ist natürlich nicht jetzt an TikTok allein, sondern generell Social Media und die Tatsache, dass der Content auch einfach die ganze Zeit irgendwie Dopamin ausschütten muss, wenn man ihn guckt, ist ja schon ein breites Phänomen.
Ja, da stecken zwei Fragen drin. Also zum einen finde ich diese Art, wie der Content da konsumiert wird, total problematisch, aber hat auch seine positiven Seiten. Vielleicht fangen wir damit an, weil TikTok funktioniert ja so, du musst in den ersten Sekunden überzeugen und wenn du eine Sekunde Langeweile hast, dann sind die Leute weg. Ja, wir kriegen immer zu jedem Video eine Kurve angezeigt vom zeitlichen Verlauf, wie viele Leute sind noch dabei. Und wenn wir dann zum Beispiel den Namen von einem Gesetz aussprechen, dann sehen wir darin einen Knick. Da sagen sich manche Leute, nee, kein Bock, das muss ich mir jetzt nicht geben. Und diese Art hat was Positives in dem Sinne, dass sie einen dazu anhält, kompakt zu sprechen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und schnell auf den Punkt zu kommen. Das kann man positiv sehen, hat natürlich viele Nachteile, dass Content immer aggressiver wird und irgendwie mit allen Mitteln versucht, deine Aufmerksamkeit zu catchen. Und das schaukelt sich dann hoch gegenseitig und da können wir nur zu einem gewissen Grad mitmachen. Also sowas wie diese geklaute Kreditkarte in meinem Beispiel vorhin, das ist ein Fall, aber der ist schon ein bisschen grenzwertig. Aber wir können nicht drüber gehen und die anderen halt schon. Deswegen ist es ein total unangenehmes Wettbewerbsumfeld für mich, da auf dieser Plattform mit seriösen Inhalten dann bestehen zu können. Und man muss da jedes Mal austarieren, wie weit wollen wir gehen und wie weit nicht. Aber an sich, wenn man sich fragt, soll der öffentliche Rundfunk da mitspielen oder nicht, oder soll ich auch als Clemens da mitspielen oder nicht, habe ich mich am Anfang gefragt, will ich jetzt auf TikTok sein? War mein Zwischenergebnis ja. Solange es diese Plattform so gibt, bin ich froh drum, wenn die Leute lieber unser Video schauen als ein anderes in diesen 30 Sekunden. Aber an sich müssen wir uns eine bessere Lösung dafür überlegen, wie wir mit Content im Internet umgehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da irgendeine schöne Regulierung finden, auch wenn die mich Klicks kosten würde oder sonst was oder ganz den Job. Aber da müssen wir ein bisschen gegensteuern. Es kann nicht sein, dass wir in dieser Suchtwelt gefangen sind, bei der wir Erwachsene ja so schon nicht klarkommen. Und dann auch noch Jugendliche drauf zu schicken, kann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Da muss noch was passieren.
Wenn man das jetzt cool fand und man möchte das vielleicht auch mal machen, dann sucht ihr ja gerade, ihr habt gerade eine Stelle ausgeschrieben, ne? Ja. Als dein neuer Kollege oder nehmt ihr jemanden dazu?
Jetzt, man kann den gleichen Job machen wie ich bei uns im Team.
Okay, cool. Was sollte man denn da mitbringen und wie alt sollte man sein, etc.? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, Die Skills, die man dafür braucht, sind schon, ich würde sagen, drei wesentliche Skills. Zum einen musst du einen guten Riecher haben für Themen und für die Art, wie man Sachen erzählen kann. Also manchmal sieht man da irgendwas im Internet und das kommt einem komisch vor. Und dann denke ich mir, das kann doch nicht sein. Und da muss man bereit sein, nachzubuddeln und auch hartnäckig zu sein und rauszufinden, liegt denn hier der Hase im Pfeffer. Ich hatte mal so ein Video gesehen über den Maschseemörder zum Beispiel, war lange in Haft und ist dann wieder rausgekommen. Und der hat dann ein Buch veröffentlicht. Und dieses Buch wurde dann groß zitiert in den Medien und da wurde das Zitat rausgezogen, ich habe es getan, es hat Spaß gemacht und ich werde es wieder tun. Ungefähr so. Und das war so gruselig und da dachte ich, es kann doch nicht sein. Warum wurde der rausgelassen? Ich glaube, es war sogar Maßregelvollzug, wenn ich mich nicht irre. Die Details sind schon lange her, aber dann wurde er rausgelassen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Mache ich jetzt ein Video darüber, wie ich den anzeige wegen Ankündigung von Straftaten. Und dann wollte ich aber die Originalquelle sehen, habe mir dieses Buch mal angeschaut. Und tatsächlich, das Zitat stand drin, aber es wurde eingeleitet mit, ich könnte jetzt das sagen, was die coolen Leute in den Filmen immer sagen. Zum Beispiel das. Dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Und das wurde dann geblurrt in den anderen Medien, wurde rausgeschnitten und die haben sich dann nur auf diesen skandalösen Teil bezogen.
Boah, krass.
Sowas. Und da muss man so ein bisschen Riecher für haben und dann kann man so ein Thema mal aufdecken. Das habe ich gemacht. Ja, also dieser Riecher, würde ich sagen, ist eine Sache. Dann super wichtig sind natürlich die fachlichen Skills. Ich habe es ja angedeutet, das muss alles Hand und Fuß haben und man muss sich irgendwie jede Eventualität überlegen und alles challengen von den Infos, die man bekommt von Quellen. Also wenn jetzt die Pressestelle irgendwie Quatsch erzählt, muss man das challengen oder auch seinen eigenen Text challengen. Kann man den irgendwie falsch verstehen? Will man den falsch verstehen und was würde ich darauf antworten? Da muss man irgendwie alles berücksichtigen, weil man halt diese tausenden Leute hat, die da eventuell was gegen haben könnten. Das ist super wichtig. Und dann muss man es halt auch cool rüberbringen können. Cooles Storytelling und irgendwie eine pfiffige Idee haben, wie man Sachen erzählen kann und das auch vor der Kamera gut rüberbekommen. Aber ich glaube, das sind teilweise Sachen, die man auch sich aneignen kann. Aber diese fachliche Basis, die ist mir schon wichtig, wenn ich jetzt eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen suche, damit man sich darauf verlassen kann. Weil da haben wir uns schon einen guten Ruf aufgebaut. Da bin ich ganz stolz drauf. Einmal kam der Hinweis, ein Richter vom Verfassungsgericht hat sich gemeldet, fand eure Videos cool. Und das dachte ich, nee, jetzt haben wir alles erreicht. Approved vom BFFG. Und das möchte ich beibehalten. Deswegen, das muss sitzen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und klar, also wir richten uns an junge Leute, dann muss man irgendwie zumindest im Kopf in einer jungen Lebensrealität sich einfinden können und wissen, was so ein 18-Jähriger heutzutage, was ihm wichtig ist, was er spannend findet.
Okay, Eine finale Frage noch. Vielleicht kannst du auch nicht so viel zu sagen, aber ich wundere mich so ein bisschen sozusagen, du bist da ja angestellt, wenn ich das richtig verstehe. Und gleichzeitig, also ist ja nicht dein Content, ist ja nicht dein Channel. Das heißt, sozusagen, dein Gesicht ist da erstmal, aber das bist nicht du. Nachher sozusagen, wenn du da weg bist, gehört der Content halt deinem Arbeitgeber, wie das dann so ist, ne?
Ja, für immer und ewig. Das ist, kann auch unangenehm werden irgendwann, ja. Also wenn, auch jetzt, wenn ich schaue, was, wie ich vor 2 Jahren vor der Kamera stand, das will ich auch nicht unbedingt so angucken. Aber ja, das ist halt Teil des Deals.
Und jetzt, je nachdem, wie viel du dazu sagen willst und kannst, aber weil wenn sich da jetzt jemand bewirbt, will man ja auch wissen, wie ist der Deal? Der Deal ist aber dann wahrscheinlich schon ganz ordentlich, weil das ja irgendwie berücksichtigt werden muss, oder?
Ja, es ist immer so ein schwieriges Ding, zu überlegen, was ist da fair. Also der ÖRR versucht natürlich, das ist wichtig, das Geld beisammen zu halten. Das ist einfach öffentliches Geld, da darf man nicht mit rumwerfen. Gleichzeitig muss man irgendwie versuchen, Talente zu akquirieren. Und deswegen, die versuchen das so zu gestalten, dass es nicht daran scheitert jedenfalls. Also, dass ein Talent nicht sagt, nee, dafür kann ich es nicht machen. Also, wenn jemand überlegt, das zu tun, ist es ein Versuch wert, mal darüber zu sprechen. Ja, aber klar, also man gibt ja auch was auf. Das ist so ein besonderer Weg und wir haben nie die richtige Jobsicherheit. Das ist kein unbefristeter Vertrag. Man ist immer davon abhängig, wie es halt weiterläuft. Und ja, also am Ende stehen wir ja auch dafür, für den Content und bekommen dann auch die Kritik ab, wenn irgendwas schiefläuft und so. Also zum Glück habe ich bisher auf der Straße immer nur nette Begegnungen gehabt, aber das muss ja nicht sein. Es gibt ja auch Leute, die den öffentlichen Rundfunk nicht so toll finden und dann habe ich auch schon immer so ein wachsames Auge auf der Straße, ob ich jetzt irgendeine Diskussion machen muss. Aber ist zum Glück noch nie auch nur annähernd passiert.
Aber dass du schon mal auf der Straße angesprochen wurdest, weil dich Leute wiedererkannt haben, das schon, ja?
Vereinzelt, ja. Ja. Ist immer schön.
Witzig. Bist du nicht der Jurist?
Ja, machst du nicht so Jura-TikToks, irgendwie sowas.
Ja, okay. Ist doch nett. Ja, wenn ihr auch potenziell zumindest auf der Straße angesprochen werden wollt, dann nehmt mal zu Clemens Kontakt auf, schaut euch mal an, was es da so gibt. Ich glaube, wir packen die Stellenanzeige vielleicht einfach in die Shownotes hier rein. Dann habt ihr sowas doch, eine normale Stellenanzeige?
Gibt's die das? Gibt's, aber die ist so ein bisschen versteckt. Schreibt uns einfach eine DM bei Insta oder so oder mir persönlich, ja, genau. Bei LinkedIn. Ihr findet mich schon. Also ihr wollt ja Journalisten werden und recherchieren, dann findet ihr das. Aber ja, also kommt lieber über uns als über die Anzeige selbst, die ist ein bisschen versteckt.
Okay, gut, dann macht ihr das so und ich fand, das war ein cooler Einblick. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst, Clemens.
Danke.
Gerne. Alles Gute. Ciao.
Ciao.